Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
Einen wunderschönen guten Tag und hallo in die Runde. Wir sind nur noch zwei. Ja, welche zwei sind wir? Also ich bin nicht Julius Brink, ich bin auch nicht David Klemperer, sondern ich bin Fabian Wittke. Und mir gegenüber sitzt... Ja, David Klemperer, hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Fabi.
Wir haben ihn rausgeekelt. Nein, nicht jetzt abschalten. Julius Brink ist mit dabei, aber er sitzt heute hier nicht mit am Tisch. Und ich kann euch sagen, ich habe mir...
Hello again. Du, ich müsste dich heute noch sehen.
Ich habe mir etwas ausgeliehen und ich freue mich natürlich auf ganz viel Entertainment. In Timmendorfer Strand. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die nächste Runde geht rückwärts und so. Hier, herzlich willkommen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe
DJ
mir von
Fabi Norman Wittke.
Genau, ich habe mir von unserem Tour-DJ Norman mal das iPad besorgt mit diesen ganzen Einspielern drauf. Da musste ich ihm einfach nur von hinten eine rübergeben und da hat er natürlich gesagt, war mal hier so. Nein, auf jeden Fall, der wäre heute auch ganz gerne mit dabei gewesen.
Wie lange hast du geübt?
An diesem Einspieler. ich darf ihn ja hin und wieder mal vertreten, wenn er dann auf Toilette ist, also während der Tour. Also so viel Intimität sei gesagt. Aber lass uns das nicht zu lang machen, denn wir rufen jetzt wahrscheinlich irgendwo in Köln an, zumindest bei Julius.
Komm, wir sagen ihm nicht, dass wir schon drauf sind.
Nee, wir sagen ihm das nicht, pass mal auf. Ja. Und das müsste jetzt aber soweit sein. Und wollen wir ihn nochmal mit Hello Again gleich begrüßen?
Ja, hört sich gut an.
Können wir machen, oder? Warte mal ganz kurz. Dann drücke ich auf diesen Knopf und jetzt müsste das Telefon gleich klingeln. Pass mal auf.
Boah, soll ich da jetzt dran gehen? Weiß ich echt nicht. Laber mich wieder zu.
Trink noch Kaffee.
Brink hier, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde da draußen. Hier ist Radio 679. Einen wunderschönen guten Morgen und wir sagen, hier sind wieder Shorts, die Strandpunkte von und mit Julius Brink. Wir sagen
Hello again. Du, ich müsste dich heute noch sehen.
Hallo Julius, geht's dir gut?
Hey, hör mal zu, du Bengel, ja? Wir haben uns vor einer Stunde verabredet, ja? Jetzt ist es mindestens mal 58 Minuten drüber. Da brauchst du mir nicht mit deiner Jukebox kommen, die du wahrscheinlich vom Normen geklaut hast, nur weil deine Vorfreude auf Timmendorf groß ist. Erstmal eine richtige Entschuldigung auf die Knie, ja.
Das und geht seit einer Dreiviertelstunde so. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten mit dir.
Also wenn du der Papa bist, könnte man sagen, Papa schüttelt seinen Kopf.
Und Papa schüttelt seinen Kopf. Die Zeiten ändern sich.
Okay.
Fabi, ich erinnere dich an das Feedback unserer Hörer, ja, der ersten Folge, diese Vorabfolge 0. Da sagten die ganz viele, hey cool, dass es jetzt einen Podcast von euch gibt, aber hört auf mit diesem kindischen Gedingel da. Ne? Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Jukebox meiner einjährigen Tochter, die dann natürlich intellektuell weitaus überlegen ist, so unter uns mal. Ja, die hat dann Katze, Hund, Zebra und Biene. Diese dann akustisch belegen.
Ich dachte, aber du wärst im Urlaub gewesen. Ich dachte, du wärst jetzt voll entspannt und so.
Bin ein bisschen aggressiv.
Okay.
Das spielt ihr? Ist das wirklich von Norman alles?
Das ist alles von Norman. Das ist hier so ein iPad, da sind so ganz viele, man sagt ja so Shortcuts drauf. Und auf diesen Shortcuts kann man dann einfach mal ganz schnell ganz viele Songs abspielen. Und ich sag dir, das macht wirklich unfassbar viel Spaß. Also vor allen Dingen.
Deine Mutter sehe ich von hier.
Wo ist denn das?
Ja, rechts.
Rechts hier.
Ja. Rechts in der Mitte. Deine Mutter
hier.
Deine Mutter.
Ja, also es ist okay. Wirklich alles, was das
Herz. Aber wann spielt ihr denn bitte deine Mutter?
Möglicherweise, wenn Carla Borger spielt, dann können wir sagen, deine Mutter hat hier auch schon im Sand gestanden.
Ja. Stark.
Ja. Also ich weiß auch nicht, also bei Norman muss man ja ganz ehrlich sagen, da ist so viel mit dabei. Ganz, 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 ganz viel Genialität, aber nicht nur.
Macht ihr dieses Jahr auch wieder dieses Hütchen-Ding? Weil dann bin ich raus. Dann komme ich gar nicht erst hoch.
Das Hütchending, das ist ja eine Erfindung von Norman. Und damit will ich jetzt nicht sagen, die guten Sachen sind von mir und die schlechten Sachen sind von Norman. Aber da bestand er wirklich drauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Leuten hat es überwiegend gefallen. Ich glaube, das hatte einen unfassbaren Nervfaktor. Das kann ich durchaus verstehen. Aber die Leute, wenn wir uns jetzt mal an die Weltmeisterschaften von Hamburg erinnern, ich meine, da hattest du so ein Stadion, da passen 12.000 Leute rein und weiß ich, 3.000 waren draußen noch auf dem Gelände mit dabei. Und dann macht er drin so ein orangener DJ-Hütchen und das ganze Stadion setzt sich so ein imaginäres Hütchen auf den Kopf. Also das kam ja übrigens
daher. Und die ganze Welt denkt jetzt, Deutschland macht Hütchen. Entschuldigung.
Ja genau, die ganze Welt dachte, Deutschland macht Hütchen. Und das kam wirklich daher. Und zwar gab es wohl bei Normans Sohn, der ja Oscar heißt, der übrigens am vergangenen Wochenende Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da haben die in der Schule so ein Ding gemacht. Also wer etwas als letztes macht, so wie früher Hochticker, der muss sozusagen jetzt aufräumen oder so, ne? Oder wer als letztes jetzt mit an Bord ist, der muss dann halt die Strafe ausbaden. Und damit du nicht der Letzte bist, musst du dieses Hütchen machen. Und sozusagen, ne, wer als letztes das Hütchen nach oben macht, der hat sozusagen verloren. Und daher kam das.
Zu meiner Zeit hieß das Reise nach Jerusalem, mein Freund.
Und hast du da auch mal gewonnen? Ich kann mir vorstellen, du hast die anderen wahrscheinlich so umgehauen, dass am Ende dann nur drei Stühle frei waren, ne?
Ich kann dir sagen, dass ich letztes Jahr das abgefeiert habe, dass im Osten der Republik, irgendwo in Kühlungsborn, morgens früh Norman das auch versucht hat. Und ich glaube, es waren irgendwie 7 Zuschauer da und 6 hatten absolut keinen Bock auf Hütchen. Und einer hat ihn dann so geil auf der Tribüne angeblöckt. Hör auf mit deiner Scheiße! Ich will ein Hütchen!
Und ich kann mir vorstellen, dann hat Norman darauf gesagt,
an guten Tagen gibt es nur hier und jetzt.
Ja, schön. Ich kann sagen, liebe Kritiker von Shorts, das ist die letzte Folge. Allerdings nur die letzte Folge vor den deutschen Meistergeisterschaften von Timmendorfer Strand. Und wir haben ganz viel vorbereitet. Julius, du darfst es dir heute ausnahmsweise mal aussuchen. Worüber möchtest du als erstes reden?
Boah, ich würde also am liebsten quasi mit der Blickrichtung nach Timmendorf starten. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Ich habe ja unter uns heute früh den Bus aus der Werkstatt abgeholt, beziehungsweise gestern Abend. Heute klingelte um 5.30 Uhr der Wecker. Um 6 Uhr war ich auf der Bahn. Ja, wie viel Rotwein ich gestern mit meinem Kumpel getrunken habe, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Auf jeden Fall habe ich die Karre jetzt schon mal nach Köln gebracht. Und Donnerstag geht es dann weiter. Also Lichtmaschine ist repariert und einen neuen Auspuff habe ich auch. Hört sich mir jetzt mega geil an, die Karre. Ich kann aber immer noch nur 110 fahren.
so ein Doppelauspuff? Und dann auch noch ein bisschen Unterbodenbeleuchtung?
Ja, genau. Ich habe auch überlegt, mir ein bisschen tiefer zu legen noch. Aber der geht jetzt zur Seite raus, nicht mehr hinten. Aber das nur am Rande. Ja, ich denke mal so 6 Stunden.
Boah.
Na gut. Alles für den Club.
Ja. Ne? Na klar.
Also wenn du in Hamburg vorbeikommst, dann darfst du dir hier gerne nochmal so eine kleine Erfrischung abholen. Dann schmieren wir dir, so wie früher das die Eltern gemacht haben, so Baguettes mit Camembert und Schinken. Und
du kannst mir abends gerne eine Pizza bestellen, weil ich komme ja Donnerstagabend dann an. Da habt ihr doch schon den ersten Tag da abgerockt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Axel, das ist ja der Co-Moderator und ich bin der Co-Moderator vom Axel und Norman. Wir fahren am Donnerstag früh in Richtung Timmendorfer Strand und haben dann so gegen Mittag, ich glaube so gegen kurz nach 12, das Technical Meeting. Und dann werden wir schon die erste Runde absolviert haben. Da sind wir übrigens auch wirklich sehr gespannt. Also es gab ja unter der Woche das erste Social-Media-Video der Arena und da wird man so wehmütig, wenn man diesen Ostseestrand sieht und dieses legendäre Stadion und dann weißt du ganz genau, oh, in diesem Jahr. Ich habe übrigens gehört, es gibt auch ein Alkoholverbot im Stadion. Es wird keine Klatschpappen geben. Im Zweifel soll nicht laut mitgesungen werden, also damit keine Aerosole, damit nicht gespuckt werden kann. Und das wird ganz viel Wehmut und auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Kreativität hervorbringen müssen. Und von daher, ja, ich freue mich tierisch drauf, aber abgerockt weiß ich nicht, ob das so die richtige Bezeichnung ist. In jedem Fall werden wir die ersten Spiele in den Knochen haben.
Ja, aber also ich meine, lass uns doch erstmal froh sein, dass es überhaupt ein paar Zuschauer gibt. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Sportler, dass es überhaupt erstmal wieder Feedback gibt für gute Aktionen. Und ich sag mal so, wenn ich von meiner Woche erzählen darf, als der NDR, bei dem du ja auch tätig bist, diese Woche davon berichtete, was in dem Papier von Frau Merkel steht und es dann hieß, ja, 50 Personen maximal bis Ende des Jahres, da hatte ich aber 2 Stunden Schnappatmung. Sie hatten zum Glück vergessen, wenn man kein Hygienekonzept quasi sicherstellen kann, also sprich kein abgesperrtes Gelände. Und ja, so viel dazu nochmal. Also wenn sich jemand da nochmal nachlesen möchte, Risikoklasse 3, Öffnungsstufe 3 sind wir, ne? Und dann darf man tatsächlich kein Alkohol konsumieren, man darf auch nicht singen, aber man darf dann wohl klatschen. Also insofern, wir setzen auf dich, dass du da kreativ wirst, Fabi.
Definitiv, das kriegen wir auch hin. Also wir drei. Also wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt. Zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber natürlich wollen wir da im Zweifel jeden einzelnen von den 200 Zahlenden sind es ja, glaube ich, ne? Und dann die offiziellen drumherum, die wollen wir schon ordentlich in Wallung bekommen. Also das ist ja wohl klar.
Gibt es denn eine Spielervorstellung, so wie sonst immer, quasi mitten in der Stadt?
Nein, also Menschenansammlungen sollen natürlich vermieden werden. Deswegen wird es quasi eine virtuelle Spielervorstellung auf der Videowall geben, wenn dann alle auf ihren Plätzen sitzen, die sie natürlich mit Maskenpflicht erreichen müssen. Aber dann darf man die Maske zumindest auf den Plätzen ablegen, was ja ganz schön ist, weil man dann halt den ausreichenden Sicherheitsabstand hat.
Genau, kann man ja vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, für alle die, die in Timmendorfer Strand noch nicht mit dabei gewesen sind. Am Donnerstagabend gab es ja meistens den Einlauf der Gladiatoren, die besten Teams der Damen- und Herrenkonkurrenz, die sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben, wurden da vorgestellt und Joachim Nitz, der Tourismusdirektor, gemeinsam mit dem Bürgermeister von Timmendorfer Strand, haben dann den offiziellen Aufschlag gegeben und das war irgendwie immer so ein schönes Happening, weil da wurden die ganzen Erfolgsdaten der Saison nochmal verlesen und da wurden alle nochmal gefeiert und irgendwie war das wie so ein Freitagabend vor einer Familienfeier. Da gab es dann irgendwie vielleicht eine Gulaschkanone und jeder trudelte dann ein, wenn er Bock drauf hatte. Und genau, dann haben sich alle zusammengefunden und wussten so am nächsten Tag und in den kommenden Tagen werden wir eine richtig schöne Familienfeier hier haben, eine gute Party, eine gute Stimmung. Und ja, das fällt leider flach, aber trotzdem bin ich mir auch wirklich sicher, dass wir ein schönes Wochenende haben werden.
Oh, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Freitag wird es vielleicht ein bisschen regnerisch, habe ich gesehen, aber da werden wir alle durchkommen.
Wie sieht's denn sportlich aus? Wollen wir mal Teams durchgehen? Da ist ja irgendwie ordentlich die Gerüchteküche am Brodeln, würde ich sagen. Die Teams sind in so einem großen Bottich und irgendwie gab es schon offiziell, halboffiziell, dass wir doch über das ein oder andere Interimsduo sprechen werden. Also was ja offiziell ist und jetzt habe ich auch verstanden, warum die Teams sich da so ohne Ende bekriegt haben, hier in dem Nachrückerspiel in Hamburg. Ihr erinnert euch, da sagte ich, hey, hier Wolf spielen gegen Brandt Reinhardt. Und da ging es mega ab und ich dachte mir so, ey, was macht denn hier da? Ne? Also so wirklich so laut habe ich kein Do-or-Die-Spiel gesehen. Und jetzt irgendwie so langsam sickerte ja durch, dass Wolf eben nachrücken, weil, wenn ich recht informiert bin, Bergmann-Bezin nicht starten werden. David, ist das korrekt?
Bergmann-Bezin, genau, werden zusammenspielen. Yannick Harms verletzt. Genau, Jonathan Erdmann verletzt und so kommt es dann zu der Kombi. Also fallen werden aus 2 Teams ein Team und Wolf rücken entsprechend nach.
Ja.
Genau, was wäre noch?
Das ist übrigens, finde ich, auch immer eine ganz geile Geschichte im Beachvolleyball, wenn es diese Nachrückerteams dann irgendwie noch zu den deutschen Meisterschaften schaffen. Und zwar, das weiß ich auch noch, oder auch früher bei Turnieren, so Teams, die irgendwie aus Süddeutschland dann hören so, ach Mist, das Team sagt ab. Und dann ist es immer so das Team, das es schafft, über die Autobahn am schnellsten am Veranstaltungsort zu sein, um sich nachzumelden, schafft es dann doch irgendwie mit dabei zu sein. Hattet ihr solche Situationen auch mal?
Es gibt ja die legendäre Geschichte von Paul de Schön, ne? Die, glaube ich, 3. Nachrücker waren auf der Weltmeisterschaft. Die Franzosen sogar im Hotel waren, aber vergessen haben, dass es ein Technik-Meeting zur Weltmeisterschaft gibt, weil sie dachten, sie wären ja qualifiziert. Da gibt es kein Technik-Meeting. Daraufhin sind die beiden nachgerückt und du weißt es ja ganz genau, sie sind 4. geworden.
Genau, das war ein legendäres Spiel, beziehungsweise eine legendäre Woche von denen. Aber nee, in Timmendorf habe ich das eigentlich selten mitbekommen, dass so viele verletzt sind. Also ich glaube, zum einen hat es was mit der Bedeutung des Turniers zu tun, dass man sich irgendwie dann doch belohnen wollte und auch oftmals vielleicht sogar eine kleine Verletzung in Kauf genommen hat, weil es einfach dieses riesengroße Happening, das große Event ist am Ende einer langen Saison. Klar, wenn wir jetzt über Verletzungen sprechen, die einfach schwerwiegender sind, wie jetzt bei Yannick zum Beispiel, Yannick Harms, da ist dann wahrscheinlich nichts möglich. Das hat er ja relativ schnell auch signalisiert, dass er da am Meniskus eine OP hatte und das dann ein Ticken zu früh kam. Aber sonst hat es mich ein bisschen überrascht, dass wir dann doch wieder so viele Ummeldungen, wenn man es so sagen will, haben. Ne? Also die große Frage ist ja auch, was passiert mit Lars Flügg. Ich habe gehört, also das ist jetzt wirklich nur Vermutung, und dass es mit Lars Knie dann diese Vorsichtsmaßnahme in Hamburg dann doch auch eine längerfristige Geschichte ist. Das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Er hat es ja im Interview dann auch relativ schnell zu verstehen gegeben, dass das jetzt nicht etwas ist, was im Spiel aufgetreten ist und er sagt, oh, ich will jetzt kein Risiko eingehen, sondern dass sein Knie da schon so ein bisschen die Schwachstelle ist. Und ich hörte zumindest, dass Überlegungen im Raum stehen, dass das auch mit Timmendorf für ihn vielleicht zu früh oder nicht möglich ist.
Ja, das Knie bei Lars Flücken ja immer wieder das Thema gewesen. Das große Leidensthema. Möglicherweise wäre auch sonst schon den ein oder anderen Schritt weiter gewesen. Können wir ihm nur die Daumen drücken. Also mehr habe ich da auch noch nicht gehört, aber ich habe es auch mitbekommen, dass es da mal wieder eben das Knie ist und das ist irgendwie gefühlt schon fast chronisch bei Lars.
Ja. Also hoffen wir auch, dass es die M nicht auch noch bedingt, aber wenn, dann ist es wahrscheinlich auch was Schlimmeres. Also würde bedeuten, dass Nils Ehlers bräuchte da einen neuen Partner. Wir haben eine ähnliche Konstellation bei den Damen, also Elena Kiesling definitiv verletzt, Melanie Gernert noch auf der Suche. Jetzt haben wir in Social Media gesehen, dass Leo Klinke ein MRT gemacht hat oder Bilder gemacht hat, also sprich Lena Ottens wäre dann womöglich verfügbar, wäre eine mögliche Kombination. Würde dann wiederum bedeuten, dass Zimmer Chris nachrücken. Also auch da noch einiges in Bewegung tatsächlich.
Bis wann muss das denn fix sein? Also bis wann müssen die Teams final gemeldet haben? Gibt es dann eine Deadline? Wahrscheinlich zum Technical Meeting, oder?
Zum Technical Meeting, soweit ich weiß, ja. Also da müsste ich jetzt unseren sportlichen Leiter anrufen. Da bin ich auch nicht mehr 100% firm jetzt auf dem Thema.
Aber jetzt nochmal zurück.
Grundbedingungen, sorry Fabi. Grundbedingungen, dass man eine gewisse Anzahl an Turnieren gespielt haben muss, so wie sonst. Gibt es die auch noch oder ist die jetzt dieses Jahr?
Du musst unter den Top 8 dann bleiben mit deinen Punkten. Und deswegen kann Melanie Gernert halt auch nicht mit jedem spielen jetzt. Also es ist halt nicht wieder bei FIVB, dass du nachrückst. Ne, sozusagen einmal diese Verletzungsregel nutzen kannst. Deswegen sind da die Konstellationen begrenzt.
Okay.
Ja. Was ich noch sagen wollte, Nils Ehlers bleibt ja übrig, haben wir eben gesagt. Was wäre denn eurer Meinung nach so derjenige, der da jetzt möglicherweise nachrücken könnte, einspringen könnte?
Es kann ja nur einer aus den Top 8 sein.
Na?
Oder die Punkte habe ich jetzt nicht auf dem Schirm von ihm, aber alleine.
Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer da jetzt sofort dann da möglicher Partner ist. Keine Ahnung. Bin ich überfragt. Finde ich spannend, vor allen Dingen auch. Weil ich meine, so mit Nils in so ein Turnier zu starten, da weißt du auch ganz genau, da kannst du immer mal auf mal ganz vorne mitspielen, oder?
Ja, ein paar Asse wirst du da auf jeden Fall von deinem Partner bekommen.
Ja.
Nils. Ja, ist natürlich schade mit den beiden, weil ich die dann tatsächlich gerne mal gesehen hätte auf Augenhöhe mit Tole Wickler, die jetzt so für mich natürlich der Favorit im Männerfeld sind. Damit sinkt natürlich ein Team, dem ich das immer wieder zutrauen würde, die zu schlagen. Das haben sie ja dieses Jahr auch schon mal gezeigt. Und schade. Dann müssen es andere richten. Also auch wenn man jetzt ein Team sucht, was Tole Wickler schlagen kann.
Wollte ich gerade sagen, ist das schon deine Prognose, das Team, das Tole Wickler schlagen kann? Ich meine, im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, da sind Tole Wickler in dieser legendären Night Session dann ausgeschieden, beziehungsweise sind dann ja nicht nochmal angetreten. Und würdest du schon sagen, dass die beiden deutsche Meister werden? Oder was ist hier mit Bennett und David Ponibatz, die immer sagen würden hier?
Und niemals ohne mein Brudi. Ohne mein.
Hast du den Knopf wieder gefunden, Fabi?
Ja, das sagen die Wolf-Brüder ja übrigens auch, ne? Mal ganz kurz, ja?
Niemals ohne mein Brudi.
Okay, nee, was sagst du? Also du sagst deutscher Meister Tole Wickler, ja?
Ich glaube schon, ja.
Lass uns denken übrigens. Danke.
Ja, ich meine, ganz im Ernst, das ist letztendlich ja das Team, was in Deutschland zu schlagen gilt. Im Leistungsspektrum sind die einfach die auch international, finde ich, das stärkste Team sind. Und Frage ist, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass sie in gewissen Spielen auf einen Gegner treffen, der sie da vor Probleme stellt. Ich meine, die ausländischen Teams sind jetzt nicht da, dass die zu schlagen sind. Das hat die Saison ja gezeigt und dass sie nicht unantastbar sind. Aber ich glaube, wenn du deutscher Meister werden willst, dann musst du an diesem Team vorbei. Und ich hätte das schon, also für mich so ein Wunschfinale wäre schon ein bisschen Elas pflücken gegen die beiden. Aber ich traue auch wieder so Geheimfavoriten technisch den Ponywatz-Brüdern einiges zu, weil ich fand das wieder sehr ansehnlich, wie sie sich präsentiert haben. Ich fand, die hatten keine großen Ausreißer nach unten. Finde sie von ihrem Spielstil so besonders über diese ganzen Mittepässe, das ständige Gekreuze. Wenn man sich überlegt, dass man Julius Tole im Block ein bisschen vor Probleme stellen will, dann macht das schon Sinn, ihn auch in der Mitte zu binden. Also da passen so ein paar Sachen zusammen. Wenn ich mir jetzt dann ein Finale bauen könnte, dann würde ich die Ponys schon gerne sehen. Mal gucken, wie die Teams durch die Bäume fliegen und wandern. Ne? Also da kann
ich auch noch ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also Tole Wickler ist, also mir fällt ehrlich gesagt kein anderer im Moment ein, außer die beiden Teams, die du auch genannt hast, weil irgendwie alle anderen sind irgendwie verletzt, angeschlagen, waren verletzt, sind Interimsduos etc. Für die Ponys wird es, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, ob die überhaupt im Finale ankommen. Ne? Also sie haben nicht so gut gespielt wie das letzte Jahr. Sie haben sich gut durchgekämpft. Sie fallen halt nicht unter ein gewisses Niveau, das denke ich schon. Aber jetzt zu sagen, wer könnte der Gegner im Finale sein von Tole Wickler, ist, glaube ich, echt schwierig, weil da wird, so wie du sagst, wird noch viel in den Bäumen passieren. Es gibt viele Teams, die immer mal ein gutes Spiel machen können. Es gibt auch Teams, die sicherlich Tole Wickler mal schlagen können, aber so in Gänze, würde ich mich da auf keinen festlegen können, der denen ernsthaft Parole bieten kann dieses Jahr.
Ja, aber Bennett und David Ponywatz haben jetzt noch mal ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein getan am vergangenen Wochenende. Da sind wir ja auch angesprochen worden, dieses A-Plus-Turnier in Osnabrück. Ja, das haben die für sich entschieden, da konnten wir ja leider nicht, aber wieso nicht? Also ich, mit so einem positiven Gefühl, auch wenn es natürlich dann eben nicht die deutschen Meisterschaften sind, sondern ein A-Plus-Turnier, kann ja wahrscheinlich auch nicht schaden, oder? Nochmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufpoliert, Staub abgewischt von den ganzen schlechten Erfahrungen möglicherweise, also von daher alles gut.
Ja, ich glaube, es ist auch wieder einfach ein Beweis, wie ausgeglichen unsere Tour ist. Ne? Man darf jetzt auch Wagenhorst Winter vielleicht so als Geheimfavorit für eine Medaille nicht außen vor lassen. Das ist natürlich die große, große Frage, wie Alexander Wagenhorst sportlich drauf ist. Sven, finde ich, hat auch sehr interessante Spiele dieses Jahr gemacht. Immer schwierige Situation mit unterschiedlichen Partnern, aber der ist auch jemand, der auf dem Niveau mitspielen kann. Und letztendlich macht es das Ganze auch irgendwo spannend, ne? dass du so 3-4 Teams, klar, sind viele Verletzte jetzt bei, aber es ist mitnichten so, dass da ein Nationalteam hinfährt und sagt, einer von uns dreien wird es auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass Julius und Clemens das noch so ein bisschen, ja, wie so eine offene Rechnung im vergangenen Jahr hatten. Also das hat denen definitiv nicht geschmeckt, auch wie es danach letztendlich ausgegangen ist, muss man dazu sagen, mit diesem Nightgate, also das Spiel, was abends dann abgebrochen wurde, für morgens früh neu angesetzt und sie dann einfach das große Problem hatten, dass sie in der Woche drauf das World Tour Final eben in Rom hatten, sie jetzt in der ganzen Ausrichtung das für zu viele Spiele erachtet haben und dann letztendlich abgesagt haben oder verletzungsbedingt das Thema dann beendet haben mit den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, dass das an keinem spurlos vorübergeht. Also sowas abzusagen oder nicht anzutreten, das tut weh, also in der Beachvolleyball-Seele. Und ich glaube, das ist noch etwas, wo sie vielleicht noch eine Rechnung offen haben. Also deshalb werden die, glaube ich, schon sehr, sehr fokussiert an die ganze Sache rangehen.
Definitiv. Also ein deutscher Meistertitel tut ja auch immer gut. Wie würdest du einschätzen? Ich meine, du hast ja auch so ein paar solche Spiele gehabt, wo man dann, also ich würde sie schon als klarer Favorit dieses Jahr sehen. Wenn man dann im Finale steht und auf einmal liefern muss und es ist klar, irgendwie der Gegenüber kann eigentlich nur gewinnen, weil wir müssen ja gewinnen.
Ich habe das gehasst wie die Pest. jetzt ist das aber bei denen ja, finde ich, nochmal eine andere Geschichte. Also wenn du anschaust, wie früh die auch deutscher Meister geworden sind in ihrer Karriere, das war ja bei uns letztendlich ja ein stetiges Bergauf und irgendwann ein Verdrängen von etablierten Teams, die sind ja eigentlich so wie Phönix aus der Asche da durchgesprintet. Jetzt letztendlich auch in die Weltspitze. Im
vergangenen Wittler ja auch schon dreimal deutscher Meister, ne? Für ihn normales Wochenende.
Ja, und mit wie vielen verschiedenen Partnern? Ja, also mit dreien, ne? Ich bin da immer wieder erstaunt, wie gut die auch mit diesen mentalen Prüfungen umgehen. Ich finde, das machen sie sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben ja auch von Julius jetzt, also auch die Zuhörer haben ja von ihm nochmal einen Top-Eindruck vergangene Woche bekommen, was für ein aufgeklärter Typ der ist. Also ich habe es mir natürlich auch nochmal angehört im Nachhinein, und das ist schon beeindruckend, wie klar der in der Birne ist und Sachen sehr, sehr gut für sich einordnet, und ich glaube, das hilft ihm natürlich auch, mit solchen Situationen umzugehen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin total drauf gespannt, auch wie es so ist, also jetzt mal eine Veränderung zu haben. Timmendorf kennen die beiden natürlich auch mit Tausenden von Zuschauern, aufgeheizter Stimmung, und da müssen, glaube ich, alle irgendwie mit umgehen können jetzt, dass das eben was ganz, ganz anderes ist, dass man sich auch nicht so ein Publikum irgendwo erspielen kann, was einen trägt. Mein Clemens war ja immer so auch so der Publikumsliebling. Das wird es jetzt in dem Sinne abgeschwächt nur noch geben. Und Timmendorf, da bin ich echt total drauf gespannt, wird einfach ganz, ganz anders sein. Und ich glaube auch ein Stück weit schwieriger, damit umzugehen.
Absolut. Und damit können wir ja vielleicht auch schon den Bogen schlagen in Richtung Frauen, weil das gilt natürlich auch für die Frauen, was wiederum wahrscheinlich nach wie vor, ob jetzt mit Zehntausenden von Zuschauern oder mit dieser ganz besonderen Atmosphäre, was ich mir vorstellen kann, was in jedem Fall was ganz Besonderes sein wird für dich als Beachvolleyballerin oder als Beachvolleyballer, dass du ja trotzdem in Timmendorfer Strand immer diesen ganz besonderen Fokus und diese ganz besondere Ehre und diese ganz besondere Aufmerksamkeit bekommst, weil das ist ja wirklich so das Zuhause des Beachvolleyballs. Natürlich tourt ihr, David, und du natürlich auch, Julius, und die ganzen Nationalteams um die Welt, und natürlich kennt ihr das auch und diese professionellen Bedingungen, ja. Aber so in Deutschland diesen Fokus zu bekommen und diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung ist doch wahrscheinlich schon in jedem Fall was ganz Besonderes, oder?
Ja, es ist definitiv was ganz Besonderes. Allein der Weg vom Hotel zum Court, der dauert halt einfach lange, ne? Weil man kennt wirklich jeden auf dem Weg, ne? Die Familie ist da, ne? Man muss ganz viel noch parallel organisieren, wie kommt wer auf die Tribüne, ne? Weil da will man natürlich irgendwie alle bei sich und um sich haben. Das merkt man halt, ne? Dass das irgendwie einfach eine ganz eigene Atmosphäre ist da in Timmendorf.
Ja, Timmendorf ist echt so, finde ich jetzt auch so eventtechnisch irgendwie, zeigt das, was so in der Sportart drin ist, was damit möglich ist, dass man das wirklich jedes Jahr abruft, dass Fans einfach das auch in ihren Kalender fest integriert haben. Das sind ja jetzt nicht nur immer die Eltern der Spieler, sondern das sind halt einfach Beachvolleyball-Begeisterte, die jedes Jahr ihre Ferienwohnung da buchen und sicherlich jetzt auch viele das wahrnehmen, dort zu sein, obwohl die deutschen Meisterschaften anders stattfinden werden. Und ich glaube, es ist auch eventtechnisch halt so ein Benchmark. Ich kann mir keine anderen nationalen Meisterschaften, außer vielleicht in den USA, Huntington oder Manhattan Beach, die auch dann traditionell aufgeladen sind, vorstellen, wo eine nationale Serie so ein Happening letztendlich veranstaltet wie in Timmendorf. Ne? Also das ist schon ein absolut geiles Event, und es ist aber eben auch verdammt anstrengend als Spieler, sich da dann aufs Wesentliche zu konzentrieren, weil auf den normalen Turnieren, da sind dann auch ein paar Fans und du schreibst mal ein paar Autogramme, aber am Ende einer großen oder langen Saison, gerade für die Nationalteams, nach Hause zu kommen, diese Erwartungshaltung zu haben, das bringt schon extrem viel mit. Das hat letztendlich ja einen eigenen Mythos, Timmendorf, ne?
Mhm. Total, also absolut.
Aber was meint ihr? Wer macht's bei den Frauen?
Ja, also ich, ehrlich gesagt, Frauen finde ich dies Jahr ganz schwierig, weil irgendwie gefühlt, und ich will das gar nicht so negativ meinen, aber man merkt da doch irgendwie noch ein bisschen mehr, finde ich, die Corona-Zeit. Also irgendwie Borgersude nicht so richtig in Form, Ludwig Kosuch auch nicht so richtig in Form, Binek Schneider, Tori war verletzt. Edlinger Laboureur, irgendwie Chantal über 3 Tage, sehe ich auch noch nicht so ganz, weil das Knie doch irgendwie, also mehr als die Schulter eigentlich, würde man ja denken, auch noch nicht so ganz. Dann irgendwie Behrens Tillmann auch über so ein ganzes Turnier, ne, ohne ihre Blockstärke. Also da kann ich mich überhaupt nicht festlegen, wer da jetzt irgendwie so der Überflieger ist dieses Jahr. Also da, keine Ahnung, vielleicht war es ist jetzt vielleicht gewagte Aussage, aber vielleicht war es noch nie so leicht, deutscher Meister zu werden bei den Damen wie dieses Jahr.
Genau, oder aus Sicht der Teams so schwierig, ne? Also ja, wenn du eben selber diese Bürde, diesen Rucksack mit Nichtform oder mit körperlichen Wehwehchen mitschleppst und jetzt sollst du dann nach Timmendorfer Strand und alle wissen, also natürlich wissen wir auch, also Laura und Maggie haben natürlich am meisten zu verlieren, weil sie einfach schon da anreisen und das Team sind, in dem Laura Ludwig mitspielt, das muss man ganz klar so sagen. So schaut man natürlich von außen drauf, auch wenn wir Beachvolleyball-Nerds oder Fans oder Interessierte ganz genau wissen, das ist nicht immer so. Und da können dir auch ganz viele mal, um im Timmendorfer Sand zu bleiben, Muscheln in den Weg legen. Aber es ist in jedem Fall so, dass es, ja, wie David wahrscheinlich sagt, ja schon in diesem Jahr.
Also es wird umso spannender,
das wollte ich genau gleich sagen. Ja, genau, umso interessanter auch einfach wird. Ja. So aus Fansicht, das ist ja auch das, was man sich in vielen anderen Sportarten wünscht, in denen ganz viele Teams dominieren, dass man sagt so, ach komm, wir wollen mal so einen ausgeglichenen Wettkampf und ich glaube, das ist in diesem Jahr definitiv da.
Ja, wobei ich würde schon noch mir so ein Finale wünschen, Laura und Maggie gegen Julia und Carla. Also ich würde sagen oder wage die Prognose, wenn da jetzt nicht eine deutliche Leistungssteigerung auch im Schnitt erfolgt bei Laura und Maggie, eher so an das Niveau des ersten Düsseldorf-Turniers hin, da fand ich sie eigentlich ja deutlich verbessert. Da fand ich, da hatten sie auch Dinge in ihr Spiel ja, implementiert, weiterentwickelt, die so im vergangenen Jahr auffällig waren, also Lösungen auch für Maggie bei klarer Spielausrichtung auf sie, Aufschläge auf ihrer Seitenzone, sie im Aufschlag komplett unter Beschuss zu nehmen. Da fand ich sie im ersten Turnier, hat sie da Lösungen angeboten und die gezeigt, die waren auch erfolgreich. Aber im zweiten und dritten, das was ich gesehen habe, war es von ihr jetzt nicht berauschend und dann konnte Laura es auch nicht irgendwo ausgleichen. Und wenn sie da diese großen Schwankungen drin haben, dann sehe ich den Titel für sie da nicht. Aber das ist, glaube ich, bei den beiden einfach brutal spannend auch zu sehen. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, vergangenes Jahr, Deutsche Meisterschaften war jetzt ja von ihnen ja auch kein überragendes Turnier, wenn ich mich zurück erinnere. Dann hatten sie auch beim World Tour Final in Rom, glaube ich, in der Gruppe Niederlage gegen Borgersude. Und standen eigentlich mit dem Rücken zur Wand und haben sich dann aber in so einen Rausch gespielt. Ne? Das ist bei denen einfach, ja, vielleicht spannend. Ich glaube, sie selber finden das nicht so spannend, dass die Schwankungen noch so groß sind. Aber ich glaube eher, wenn ich mich festlege, dann, was so den, ja, die Konstanz angeht, an Borgersude, wenn ich mich jetzt festlegen müsste.
Ja, und bei Ludwig Kossuch muss man natürlich auch sagen, es steht und fällt natürlich nicht nur. Aber wenn wir es mal jetzt aufs Einfache runterbrechen wollen, häufig spielen sie dann eben ein gutes Turnier, wenn Maggie die Blockpunkte trifft. Ne? Also wenn sie dann im Block mal das zeigt, was sie dann auch zum Beispiel beim World Tour Final gezeigt hat oder wenn sie das mal rausholt, was sie dann auch in Spielen zum Beispiel jetzt auf der oder im Top-Teams-Turnier auch mal angedeutet hat. Also wenn sie dann ihre Blockpunkte bringt, dann ist es meistens auch so das Ding, weil dass wir jetzt auch zum Beispiel in Düsseldorf mal auch echt nicht so gute oder vielleicht auch schwächere oder bis schwache Spiele von Laura gesehen haben, das ist ja eigentlich eher die Seltenheit.
Ja, ganz genau. Also Block, ich denke, man hat gute Ansätze gesehen bei Maggie, speziell im ersten Düsseldorf-Wochenende. Die Konstanz ist es halt, die da einfach noch fehlt. Ja.
Ist das schon, wollen wir das mal aufschreiben? Du sagst Borgersude, Julius?
Boah, muss man sich jetzt festlegen?
Ja, ich finde schon, komm, das holen wir. Wir wollen ja höchstwahrscheinlich am Montag oder am Dienstag oder am Sonntagabend, also auf jeden Fall nach Timmendorfer Strand, noch eine Folge produzieren. Ich würde sagen, dann holen wir den Zettel wieder raus und dann gucken wir mal drauf. Also du sagst Borgersude, ja?
Nee, ich schwank nochmal um. Ich glaube dann doch an Ludwig Kossuch.
Okay.
Ich glaube einfach, dass die das wieder, also ich glaube, dass die jetzt nach zwei Turnieren unter ihren Möglichkeiten jetzt wieder kommen. Aber ich würde mich auf ein Finale bei denen festlegen. Das würde ich mich schon wagen.
Ich sage Behrens Tillmann.
Gut, dann sage ich
Deutscher Meister. Mhm.
Ja. Aber
ich sage dann Borgersude.
Okay.
Ich will ja gewinnen.
Und bei den Männern wollen wir es auch schon festlegen?
Ja, da sage ich
Tulle Wickler. Da darfst du anfangen, Fabi.
Ja. Dadurch, dass es ja mit der Titelverteidigung häufig nicht so einfach war, würde ich auch sagen, Poniwatz für mich schon so, was die Athletik angeht und was den Spielwitz angeht, vorne mit dabei. Aber ja, doch, ich glaube jetzt auch Tole Wickler in diesem Jahr.
Ja, ist schwer, da was anderes zu sagen, denke ich.
Hast du auch gesagt, ne, Julius?
Ja, ich bin auch bei Tole Wickler, ja.
Auf der anderen Seite, ich meine, wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben.
Ja, Nils Ehlers, mit wem auch immer. Es ist Wind, er schlägt Aufschläge gegen den Wind, viele Asse.
Wollen wir noch?
Nils Ehlers wird's.
Nils Ehlers wird deutscher Meister, egal mit wem. Auch nicht schlecht, okay, gute Vorhersage. Vorhersage, wollen wir nochmal über das Team Knirps sprechen, wie sie sich selbst nennen. Der eine ist 1,86 Meter groß, der andere ist 1,88 Meter groß und die Beachvolleyball-Fans wissen natürlich, die Rede ist von einem der auf jeden Fall nach außen und in der Außenwirkung sympathischsten Teams auf der deutschen Tour, Paul Becker und Jonas Schröder.
Ja, Jonas Schröder, ja. Diese Woche hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ganz feiner Kerl, Riesensportler. Haben wir auch schon mal hier länger thematisiert, was er für ein Talent hat. Sehr schade, sehr, sehr schade. Aber ich glaube, frisch Papa geworden. Es ist für ihn an der Zeit, auch sich beruflich weiterzuentwickeln und da nach vorne zu schauen.
Obwohl er ja erst 29 ist, ne? Also.
Ja, Jonas war schon immer jemand Besonderes, der besonders clever, besonders gut unterwegs war. Ich glaube, auch an der Stelle weiß er ganz genau, wo sein Weg hingehen soll. Und deswegen an der Stelle die Entscheidung.
Ja, ich glaube, es war letztendlich auch eine Entscheidung, dass Paul sich auch jetzt Möglichkeiten schaffen kann, wie es für ihn weitergeht. Ne? Weil ich glaube, für ihn ist da noch kein Karriereende in Sicht, beziehungsweise macht er auf mich den Eindruck da, dass er da gerne noch das ein oder andere Jährchen dranhängen
möchte. So fit wie nie, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Weil Paul Becker ist eigentlich irgendwie lustig, wenn man den so sieht, auch auf dem Feld, dann wirkt der ja immer ein bisschen pummelig und dick. Findest du nicht auch? Also dabei ist der...
Ja, nee. Hast du den mal oben ohne gesehen?
Ja, das will ich ja sagen. Nein, aber das liegt ja dann auch immer daran, neben wem spielst du? Ne? Jonas Schröder natürlich unfassbar drahtig und schmal, aber ich denke immer so, Paul... überhaupt, das ist natürlich jetzt nicht böse. Natürlich, der ist so fit wie nie, Sixpack und alles, aber ich finde, wenn du den so siehst, denkst du immer nur so ein Brocken, so ein Brecher. Also besser sollte er nicht nackt neben mir stehen, weil dann siehst du, wer dick ist, aber ich hatte den Eindruck und wollte es unbedingt hier sagen, dass es mir so vorkommt. Aber David ja auch, David wirkte ja auch immer ein bisschen gedrungen und dicklich, nicht wahr?
Immer noch.
Danke, ja. Sehr charmant. Ja, ich hatte mit Niklas Rademacher immer die Anekdote, wenn ich dann vom Feld kam, Mensch, der ist ja doch über 1,80.
Ja, genau. Du wirst immer so als kleines rundes Gnocchi wahrgenommen.
Toll, ja, danke.
Ja, Paul Becker und Jonas Schröder, habe ich ja gerade eben schon gesagt, für mich immer eines der sympathischsten Teams, weil sie immer mit ganz viel Freude an die Sache rangegangen sind. Und neben der 7 Turniersiege auf der deutschen Tour, da sind sie natürlich auch noch im Snowvolley-Bereich unfassbar erfolgreich gewesen, jetzt gerade nachdem das ja in den Kinderschuhen stand und oder steckte und jetzt hervorgekommen ist, also Beachvolleyball im Schnee zu spielen. Auf der deutschen Tour ist mir so hängen geblieben, das, was sie selber auch in ihren Steckbrief mit reingeschrieben haben, und zwar hat der Paul Becker geschrieben, ich liebe Beachvolleyball, weil, und dann hat er einfach nur Punkt, 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 weil es mir einfach Spaß macht. Und ich finde, das merkt man bei den beiden. Die beiden sind so positiv und natürlich haben die auch mal Momente, in denen es mal nicht gut läuft. Und dann natürlich haben sie auch mal Momente, in denen sie dann unglücklich verlieren oder mit Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden sind. Aber ich finde, kaum ein Team ist danach auch immer so Fairplay-mäßig dabei und nicht so, dass du sagst, oh, das nervt jetzt, das ist schon fast zu kitschig, dass sie so im Fairplay mit dabei sind, sondern eben auf so eine positive, angenehme Art und Weise, dass es echt ansteckend ist und dass sie die deutsche Tour immer bereichert haben und natürlich im Sportlichen ganz speziell 2018, als sie quasi ja sozusagen das Pendant zu den Ponywatzen im vergangenen Jahr waren, nicht ganz so erfolgreich, aber sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, mit 4 Turniersiegen auf der deutschen Tour. Das war schon echt ein tolles Team, das immer sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, gebe ich dir total recht, aber muss dazu sagen, die beiden sind auch mental immer voll da. Also ich glaube, das ist das Team, was am meisten aus ihrem Potenzial so mit rausholt und auch sehr bewusst immer spielt. Die wissen ganz genau, was da auf dem Feld passiert. Sie wissen ganz genau einzuschätzen, da sie ja Team Knirp sind, was sie mit ihrer Blockhöhe überhaupt sozusagen anstellen können. Und haben immer eigentlich wieder neue, gute Reaktionen auf die aktuelle Spielsituation. Also das fand ich schon immer sehr beeindruckend bei den beiden.
Ja, ich finde es vor allem, dass sie jetzt auch so in ihrer Karriere, die ja auch mal irgendwo vielleicht eine internationale werden sollte, zumindest bei den Ponywatzen. Die haben es ja auch mit anderen Partnern mal probiert und ich finde, Paul und Jonas sind da auch Beispiele für, dass es vielleicht so für olympische Sphären einfach nicht gereicht hat. Vielleicht waren sie da auch dann in so einer Karriere im Vergleich zu anderen ein Stück weit unterlegen. Ein Stück weit haben sie dann auch aufgrund dieser Stützpunktorientierung da vielleicht keinen Zugang gefunden, war sicherlich auch in der Sportart, hat sich einiges verändert. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich akzeptiere das jetzt und ich mache das Beste, also das Beste für mich und auch mein Team daraus, dass Jonas Schröder jetzt als Abwehrspieler zum Beispiel sagt, ich suche mir jetzt eben einen Blocker, wäre eigentlich das Naheliegendste, aber er hat dann mit Paul Becker letztendlich einen Abwehrspieler gefunden und bei den Polywatz-Brüdern ist es ja auch so, dass sie rein von der Körpergröße her schon auch eher im Element Abwehr, würde man sie einschätzen. Aber sie trainieren dann neben ihren anderen Dingen, die sie in ihrem Leben für wichtig definieren, dann halt so, dass sie auf der deutschen Tour präsent sind, dass sie verletzungsfrei durch die Saison kommen, vielleicht auch unterschiedlich. Jonas Schröder hat da sicherlich weniger Trainingsvolumen als Paul Becker, aber die hauen sich dann halt rein und holen eigentlich das Optimum raus, vermarkten sich dann auf der deutschen Tour gut. Wenn man sich anschaut, wer da alles bei denen einbucht, dann ist es das sicherlich auch für das, was sie leisten können, für das, was am Ende rauskommen kann, ist es wirklich nah am Optimum. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr clever.
Genau an der Stelle, genauso bewusst wie mit ihrem Sportlichen, gehen sie auch mit ihrem Marktwert um. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen. Das meine ich jetzt nicht, dass das unauthentisch wäre, ne? Aber sie wissen einfach, wie es läuft. Und auch an der Stelle schaffen sie es, sich perfekt zu positionieren.
Ja. Nee, schade. Also bin ich gespannt, ob Paul, also der wird natürlich einen guten Partner finden können, gar keine Frage. Beziehungsweise einige Blocker werden jetzt so langsam bei ihm anklopfen. Aber er braucht ja jemanden, wo das so, sagen wir mal so, Work-Beach-Balance muss irgendwie passen, ne? Also ist, glaube ich, da nicht so einfach für ihn, der jetzt dann
Beach- und Zuspiel-Balance, würde ich auch sagen. Partner finden. Ja, der darf schon gut pritschen können, der Partner von Paul.
Ja. Also ich glaube, letztendlich, Paul kann natürlich auch hinsichtlich der Europameisterschaften ein möglicher Kandidat für Nils Ehlers werden, ne? Also,
was meint ihr? Ja, ich weiß nicht, ob man da womöglich auch noch auf den Nachwuchs setzt und da schon mal irgendwie auch Erfahrungen verteilen will. Das ist sicherlich auch immer eine Option. Aber warten wir mal ab. Also da gibt's da muss ja was passieren quasi, wenn dann Herr Bergmann auf jeden Fall schon mal einen neuen Partner braucht. Ich bin mir gar nicht sicher. Wisst ihr es, ob er dann noch drin ist, ob es da eine Verletzungsregel gibt?
Bei der CV, also wenn ihr den Spot, sollten wir vielleicht mal recherchieren.
Das machen wir, das nehmen wir uns vor, aber da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Lass uns nochmal auf Timdorf schauen und bevor jetzt die Leute wieder sagen, oh, diese beiden alten Beachvolleyballer erzählen ja wieder von Geschichten von früher, aber mal ohne Witz, also Beachvolleyball in Timdorfer Strand bringt so viele Anekdoten hervor, auch so viele schöne Dinge und ich glaube auch so viele schöne Sachen, über die man im Nachgang nochmal schmunzeln kann oder wo man denkt, ach ja stimmt, das war ja auch echt wirklich ganz nett. Die Frage nochmal so an euch beide, ihr seid ja schon so viel länger mit dabei, was ist für euch so die Geschichte, die als erstes kommt, wenn ihr an Timdorfer Strand denkt? Vielleicht Julius, du mal mit deinem Strandpunkt.
Also ich habe mir einfach immer liebend gerne nach Timmendorf, egal wie es gelaufen ist, ein paar Bier mitgenommen und mich dann in den Saunabereich des Maritim-Hotels zurückgezogen und Und da in aller Ruhe sollte man natürlich nie machen, also Alkohol und Sauna. Aber da fiel dann nach Timmendorf oftmals so eine riesen Last von einem ab und das war eigentlich immer geil. Also ich habe mir das irgendwann angewöhnt, egal wie es ist, Sonntag da zu bleiben, das ausklingen zu lassen und ja, also für mich oftmals nach natürlich tollen Erfahrungen da, wenn man deutscher Meister wird, in Ruhe am nächsten Tag zu frühstücken, irgendwie noch in der Stadt zu sein. Timmendorf an sich ist ja letztendlich auch ein cooles Örtchen, ne? Also da kann man ja auch wunderbar mal so Urlaub machen und ein paar Tage verbringen. Ich war ein, zwei Mal tatsächlich da, wenn eben kein Beachvolleyball gespielt wurde und das fand ich strange. Also Timmendorf da, die Strandpromenade entlang und du siehst kein Stadion, ist echt sehr, sehr komisch. Aber ja, ich fand das eigentlich als Spieler oftmals eine große Herausforderung, mental echt eine schwierige Situation, dort immer wieder anreisen zu müssen und dir, ja, so wie ich es dann wahrgenommen habe, immer wieder was zu beweisen. Vielleicht hatte einmal so eine kleine Anekdote mit Macke ganz früh in der Karriere, der mit mir irgendwie auf der Seebrücke spazieren ging. Also wir haben uns da so getroffen und der nahm mich dann so väterlich in den Arm und sagte, also, wenn du ein ganz großer sein willst in deiner Sportart, dann sagt er, dann musst du das einmal hier gewinnen. Also ich glaube, ich war in der ersten Teilnahme, also die erste hatte ich ja im Suff verspielt, auf Fehmarn damals als Junior und danach, ja, war okay, aber dann wurde es natürlich nicht gleich deutscher Meister und das hat einen extremen Druck auf mich ausgeübt dann und letztendlich aber auch eine Motivation, das mal da zu gewinnen. Aber ich finde, Timmendorf hat so viele Anekdoten. Ich fand es immer diskriminierend, dass wir Männer halt wir konnten ja nie auf die Partys gehen. Diese Samstagparty war halt immer ein absolutes Highlight, ging natürlich richtig ab und ging natürlich dann auch früher mit einem Mädelsspieler, bändelten an und der eine machte mit der rum. Das hast du dann alles am Sonntag.
Du musst es immer zu Hause.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das habt ihr mir nie gesagt, dass das da so ist.
Ja, dann kannst du ja mal gucken, ob du irgendwann nach Corona da mal aufschlägst. Wobei, du bist ja vergeben. Lass das besser. Aber ja, das ist halt schon, das ist schon extrem geil da. Wir haben dann immer sonntags noch so eine deutsche Meisterparty gemacht, aber das war irgendwie nie vergleichbar mit dem, was man erzählt bekommen hat, was Samstagabend abging.
Aber da muss man vielleicht an dieser Stelle auch an Macke, also an Frank Mackeroth nochmal sagen, ja, vielleicht auch ein Stück weit Respekt dafür, hat dir ja auch etwas, also auch etwas mitgegeben für die Karriere, weil später wurdest du denn ja auch noch, Achtung, um es mit Norman zu sagen,
ich glaube, daran hat Macke in dem Moment nicht gedacht. Also er meinte, ja, das waren noch ganz andere Zeiten. Da sind deutsche Nationalteams unter die Top 10 gekommen. Und als er dann Jürgen da eingenordnet hat, hat er gesagt, ja, ganz groß werden. Damit meinte er irgendwie Top 30 der Welt, glaube ich. Und ja, das hat er dann ja ganz leicht überboten. Aber apropos Anreise, hast du eben gesagt, können wir eigentlich auf deinem Parkplatz parken mit dem Bus?
Auf meinem?
Nee, auf Julius. Julius hat einen Parkplatz in Timmendorf.
Ja, aber gibt's den noch?
Ja, weiß ich
gibt's
nicht.
Gibt's den Parkplatz noch?
Ja. Achso, ich dachte, der wäre lebenslang. Also die Arman Hager ist ja.
Na klar, damals im großen Hype war der natürlich, oh Julius, hier lebenslang und gar kein Thema. Du darfst hier immer herkommen und ich glaube, so nach 3 Jahren war der Parkplatz dann schon wieder anders vermarktet.
Ne? Das ist dann, weißt du, auch in dieser legendären Kneipe Oswald, ne? Damals so nach dem Olympiasieg sagen sie doch, hier kannst du dein Leben lang und dann kommst du da mal noch irgendwie nach 8 Jahren mit Freunden vorbei. Was? Der hinten? Ja. Nee, den kenne ich nicht. Der soll abhauen. Genau. Der möchte 4 Bier umsonst haben. Hauen sie ab. Was wollen sie denn hier?
Ja. Ey, du darfst dein Leben lang anschreiben und dann willst du es wirklich irgendwann und musst es vielleicht auch finanziell irgendwann mal tun und dann jagen sie dich zum Teufel. Ja, nee, ganz so ist nicht. Also Ja, ich hätte mir schon so einen Helikopterlandeplatz irgendwann mal nach dem Olympiasieg gewünscht, aber ja, David war damals noch kein Geschäftsführer, der konnte das noch nicht richtig vermarkten.
Wir haben ja schon über Geld gesprochen, aber also lief es doch ganz gut damals. Also ich kenne eigentlich nur Björn Marseide, der bisher mit Helikopter zum Turnier kommt, aber vielleicht der jetzt ja auch ein Zukunfts-Jules bringt. Also entweder mit Porsche oder Helikopter, verstehe.
Leider nicht, ich werde mit dem Feuerwehrbus, den ihr sehr gut kennt, kommen. Aber David, ich meine, wenn du dieses Parkschild mit meinem Namen da irgendwo ins Feld rammen kannst, ja, wäre ich noch ganz erfreut. Aber wo wir gerade bei Anekdoten sind, das Allergeilste ist wirklich, also es ist auch ein bisschen traurig, weil Volker Popp, ja, der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, der auch ein großer Befürworter des Sports, ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben, der ja auch ein Gesicht der Veranstaltung war und das auch mit Frank Mackeroth gemeinsam immer wieder entwickelt hat. Der hat doch früher immer, David, du kennst das auch, der hat uns doch gesagt, hey, ihr dürft aufgrund der Parkplatzproblematik, ihr dürft überall in Timmendorf parken, auch im Parkverbot, nur nicht, wo eine Feuerwehreinfahrt ist, dann werdet ihr abgeschleppt. Und das war echt geil, du bist da als Beachvolleyball hingekommen und konntest halt einfach parken wie die Sau. Und dann, ich glaube, wir haben das dann teilweise wirklich ad absurdum getrieben, kamst du mit 5, 6 Parkzetteln an und hast die dann einfach dem Bürgermeister in die Hand gedrückt. Hier. Und der hat ja alle eingesammelt und am Ende keine Strafe ausgestellt. Das war geil. Schade. Das ist auch nicht mehr so,
wie ja, ich mal war. Wir fragen mal nach, ob das vielleicht wieder einzuführen ist.
Ja, jetzt in diesem Jahr wird es ja zum ersten Mal so sein, aufgrund unseres Autos, dass wir zum ersten Mal nur da parken dürfen, wo Feuerwehreinfahrten sind, ne?
Stark. Mhm. Weiß ja, nicht, ob wir mit der Nummer durchkommen, aber wir können es probieren.
David, wie ist es mit dir? Du bist ja auch mal deutscher Meister geworden. Wie war so deine, oder was ist so deine Timmendorf-Anekdote?
Ich lege jetzt kurz auf, ja.
Genau, es hat mir besonders viel. Hat nichts mit deutschem Meistertitel zu tun. Es war tatsächlich auch das erste Mal.
Aber sag's doch ruhig nochmal ganz kurz. Ja. Nee, also wirklich jetzt einfach der Information halber, wie war das Finale damals?
Das war sehr schön, ja. Also ich habe mitgespielt, Erik hat extrem gut gespielt und hat dann gegen Julius und Christoph 2018 im dritten gewonnen, insofern. Aber das wollten wir dir hier nochmal aufs Brot schmieren, ne?
Ja. Ja. Schönes Spiel war das.
Ja, absolut. Meine Anekdote ist das erste Mal Timmendorf Teilnahme und da gab es sonntags dann noch diese Party halt und da bin ich dann mit Jonas Reckermann hingegangen, der zum ersten Mal an dem Tag deutscher Meister geworden ist mit Markus Diekmann und wir hatten ja im Jahr davor zusammen gespielt und dann habe ich versucht, Jonas Reckermann unter den Tisch zu trinken. Das hat nicht funktioniert, wenn einer einfach schwerer, größer und mehr ab kann als man selbst. Und ich weiß noch, dass ich dann am nächsten Morgen, Montagmorgen, tatsächlich noch irgendwie um 9 Uhr frühstücken gegangen bin. Da ging es mir noch ganz okay. Und dann konnte ich bis 16 Uhr nicht aufstehen aus dem Hotelzimmer. Die haben dann schon mal geklopft, so, jetzt müssen die wirklich mal, naja.
Was gab's denn da zu trinken? Gab's da eisgekühlten Bommerlunder?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern.
Aber Julius, kannst du das bestätigen? Ist Jonas so trinkfest?
Ja, schon. Also der hat auch eine lockere alkoholische Seite. Der Jonas
zu der Zeit war er auch noch gerade so erst Leistungssportler geworden. Da kam er frisch aus dem Studium, aus Münster, ne, hat da beim USC Münster zweite Liga gespielt und das war ja alles am Anfang. Also da war er noch sehr trinkfest, definitiv.
Okay. Ja.
Aber fandst du es nicht auch, David, so Timmendorf, das war... Letztendlich hatte man das bei keinem anderen Event, auch international nicht, dass du abends so überlegt hast, wenn du zum Essen gehst mit Freundin oder mit Family, ob du vielleicht so einen kleinen Umweg zum Restaurant wählst, sodass du nicht durch den ganzen Menschenpulk läufst, weil, also dann natürlich doch noch, ja, können wir kurz ein Foto machen, hast du eine Autogrammkarte? Dann einfach so Dinge, ja, so Fanpflege, die halt abends um 21.30 Uhr, wo du noch schnell irgendwie essen willst, um nächsten Tag dann früh spielen musst, dann vielleicht ein bisschen schwerer gefallen haben. Hat es das nicht auch? Also dann so dich hintenrum ins Restaurant dann zu schleichen oder vorher schon was zu reservieren oder vielleicht ins Nachbardörfchen zu fahren. Ich fand, das hatte so für uns Beachvolleyballer so eine Dimension, die man sonst vielleicht eher so Fußballern zutraut, ne? Wo du dann einfach nicht durch die Stadt laufen kannst und zum Italiener gehst und Spaghetti Arrabbiata bestellst, so wie immer. In Timmendorf war das dann schon ein bisschen problematischer.
Ja, man muss halt sicherlich den Fokus durfte man nicht verlieren. Ich fand es immer noch, das ist dann vielleicht auch der Unterschied noch gewesen, aber überschaubar. Und ich sag mal, die Leute, die da sind, sind ja alle noch sehr, sehr dezent und das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Aber klar, also ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Das war an diesem Wochenende immer wichtig. Ich fand es aber auch fast eher familiär, das alles immer zu managen. Ne? Wer dann alles da ist, dass jeder seine Zeit abkriegt und nicht alle danach unzufrieden sind, weil man für alle zu wenig Zeit hatte.
Aber das fand ich immer, aber hast du es gerne gehabt? Ich fand das immer nervig. Dann kommt deine Family zu diesem einen Turnier und dann kommen Onkel und Tante und letztendlich ist, ich finde, das ist so wie den eigenen Geburtstag groß feiern mit einer großen Gruppe und wenn du dann runterrechnest, willst jedem zumindest mal 3 Minuten geben, um irgendwie kurz zu quatschen, wie geht's dir, wie sieht's gerade aus, wie ist das und das. Ja, dann ist der ganze Abend schon wieder vorbei. Und letztendlich feierst du ja nicht Geburtstag, sondern das ist das wichtigste Turnier der Saison, zumindest auf deutschem Grund.
Ja, ganz genau. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Es war immer schwierig, das zu handeln. Also klar, du freust dich irgendwie, dass alle da sind, aber jeder will was von dir, ne? Und du musst halt wirklich zusehen, dass du da den Fokus aufs Turnier bekommst. Also gar keine Frage.
Aber war das nicht auch so, dass man sich dann währenddessen zwischendurch mal so gefühlt hat, wie wenn man früher als kleiner Junge den ersten James Bond gesehen hat und dann aus dem Kino rauskam und dann dachte man selber, man wäre irgendwie so James Bond und hat sich so auf dem Weg nach Hause in Richtung Bushaltestelle so hier und da um die Ecken geschlängelt und war so ein bisschen 3, 4, 5, 6 Zentimeter größer. War das nicht auch für euch dann so, dass ihr wirklich auf mal als Beachvolleyballer um Autogramme gebeten wurdet und so eine ganz besondere Aufmerksamkeit nochmal erfahren habt?
Ja, schon, aber ich habe mich jetzt deshalb nicht als James Bond gefühlt oder so. Ich habe es eher dann tatsächlich, also ich hatte jetzt nie Probleme, Autogrammstunden zu geben, aber jetzt am Sponsorenstand hast du das halt fix in deinen Tagesablauf integriert und dann machst du das für eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde oder hast ein Meet and Greet, dann ist es auch klar und dann hast du auch diese Fannähe. Aber halt am Abend, wo du dann nach einem langen Tag oder nach einer langen Saison vielleicht mit deiner Freundin nett was essen gehen willst und dann ja auch die große Problematik ist, es ist sehr familiär und es ist bei uns im Beachvolleyball ja auch keiner abgehoben und auch eine hochdekorierte Laura Ludwig, die macht natürlich dann auch nochmal das ein oder andere Foto, aber es fällt einem halt gerade zu dem Zeitpunkt dann extrem schwer, beziehungsweise du kommst nicht in diesen Modus rein, dass du auch mal abends für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde entspannen kannst, wenn du eben diese Lokalitäten da aufsuchst. Ne? Du kannst natürlich auch einfach anders machen und sagen, ich esse im Spielerbereich und genieße das dann nicht. Aber wenn du jetzt jemand warst, der immer gerne auch dann abends sich irgendwo hingesetzt hat, was du als Beachvolleyballer auch im Normalfall machen kannst, dann fand ich es immer krass, dass du merktest, so in Timmendorf ist das anders. Da erkennen dich die Leute, da wollen sie gerne ein Autogramm, da wollen sie dir was erzählen und das ist ja auch alles gut und schön und du findest das sehr, sehr angenehm, aber es bringt dich halt immer wieder auch raus. Ne?
Mir ist übrigens noch eine Anekdote eingefallen. Matthias Killing,
sagt euch was, ne? Ja klar, Moderator, ne? Ja. Sat.1.
Frühstücksfernsehen, genau, macht hier Turnier am Roten Baum, macht RAN, ne? Glaube ich, DTM und Co. Der hat angefangen auf der Deutschen Meisterschaft auch. Und zwar als Moderator im Kinderland vom Robinson Club hat er Kinderspieler-Interviews gemacht. Das war sehr interessant.
Ja?
Ja, ich weiß noch, 2001 oder 2002, glaube ich. Matthias Killing vor dem Puppentheater.
Ja, aber da gibt es ja auch ganz viele, ne? Also ich meine zum Beispiel auch seitens des NDR noch Jared Dibaba, Volker Tormelen ist inzwischen Funkhausdirektor in Kiel, also verwaltet Schleswig-Holstein Magazin und NDR 1 Welle Nord. Uwe Bahn, bekannt aus der Bundesliga-Sendung, zumindest in Norddeutschland.
Fabian Wittke zum Beispiel jetzt in seinem Podcast mit zwei ehemaligen untersetzten Beachvolleyballspielern kommt jetzt auch bald ganz groß raus.
Ja. Ja, ihr seid für mich so ein bisschen die Wonderwall. Okay, was mir noch ganz wichtig ist, und zwar Stichwort Übertragung. Wo habe ich es denn jetzt hier? Mist, jetzt wollte ich es doch deutlich.
Ja, überleg kurz, ich frage David noch ganz schnell. David, was war dein schwierigstes Spiel da? Nicht Anekdote, das schwierigste Spiel. Was fandst du am schwierigsten dort? Die erste Runde?
Ja, erste Runde war immer schwierig. Ja, definitiv. was auch immer schwierig war, wenn du nicht durch die Winner-Runde quasi Einzug-Halbfinale gewonnen hast und dann nach dem Frauenfinale samstags abends noch sozusagen durch diese Loser-Runde das Spiel spielen durftest.
Genau, wo dann der ganze Court nach Sekt gestunken hat.
Genau, ne? Genau, riecht nach Sekt. Ne? Irgendwie die Leute, so der Spannungsbogen an dem Tag ist raus. Alle gucken nochmal so ein bisschen hin. Ja. Und du kämpfst halt wirklich ums Überleben, ne? Und da nochmal die Kurve zu kriegen, war nicht so einfach.
Das war echt, das ist mir nie aufgefallen, oder hätte ich nie für möglich gehalten, dass das Sand, also natürlicher Sand, wirklich nach Sekt und Champagner stinken kann. Und du in dieser Atmosphäre, das ist wirklich so, als wenn einer nachts auf einer Party um 4 Uhr dann Lampen an, so jetzt alle nach Hause und du musst aber plötzlich dann da arbeiten. Ne? Da hast du auch dann echt schwierige Bedingungen. Ja. Weil ich fand ja, das allerschwierigste Spiel war damals, da war natürlich schön aufgeladen in diesem Disput, sind jetzt die Beachvolleyballer die besseren oder sind es die Hallenvolleyballer, die eigentlich ja auch immer im Beachvolleyball erfolgreich sein könnten. Da sind wir ja dann als Weltmeister 2009 zu den deutschen Meisterschaften gefahren, hatten dann das Finale gegen Pop André, ne? Also zwei Hallennationalspieler. Vorher die tolle Aussage vom Bundestrainer, wie hieß er doch gleich, der Bundestrainer, der auch in Friedrichshafen lange ist, Stelian Mukulescu. So, das tut mir leid, dass ich den Namen nicht sofort da hatte. Der hat ja gesagt, gib mir zwei Außenangreifer aus der Hallennationalmannschaft und innerhalb von 2 Wochen schlagen die jedes Nationalteam. So, kannst du dir vorstellen, was ich rotz und Blut gespuckt habe. Frechheit, was soll, arrogant, die sollen ankommen. Und dann hatten wir dieses Finale und bist Weltmeister in deiner Sportart und wir hätten es ja auch fast vergeigt, weil die echt
hat auch so richtig geregnet. Ja, ja, also hat auch ja, einen schönen Ball und dann haut der André natürlich auf den Aufschlag drauf. Ne? Und
ja, so einen miesen Stil gespielt. Und deshalb, das erinnert mich immer ein bisschen, wenn ich die Ponywatze, die sind natürlich Beachvolleyballer, aber mit diesen orthodoxer Spielweise immer kreuzen, immer über die Mitte, das ist echt, echt komisch, wenn du dann als gesetztes, etabliertes Team da ankommst. Also das war mit Abstand das schwierigste Spiel und ich glaube, wir haben irgendwie mit Hängen und Würgen und Jonas hat mich, glaube ich, auch wieder ordentlich mit durchgezogen. Aber Gott sei Dank haben wir das gewonnen, weil da wäre wirklich, da wäre alles möglich gewesen. Also da hätten wir dem Beachball einen großen Schaden anrichten können.
Und an dieser Stelle kommen wir zu die Media-Frage natürlich, Radio Gaga, wer überträgt eigentlich am Wochenende? Wo kann man, wenn man nicht vor Ort ist und eine der Glücklichen oder der Glückliche ist, der ein Ticket ergattert hat, wo kann man eigentlich am Wochenende die deutschen Meisterschaften überall in den Medien verfolgen?
Genau, also es ist wirklich allumfassend. Wir können freuen uns, verkünden zu dürfen, dass es auf Sportdeutschland TV natürlich bis auf Court 4 alle 3 Courts zu sehen gibt. Es wird auch auf dem Center Court tatsächlich schon ab Donnerstag und den kompletten Freitag ein 5-Kamera-Stream mit Moderation geben.
Auch mit Kommentar?
Genau, Daniel Hör, Sport 1, The Zone Beachliga, wird da moderieren, zusammen mit Nico Pomperenke. Mhm. Bei Hamburg 1, auch Sport 1, ist dann eher so der Entertainer, der dazu gesetzt wird. Und das ist noch nicht ganz final, aber eine weibliche Expertin, entweder aus dem Pool der Nachrücker oder der verletzten Spielerin, wird dazukommen. Also ich denke, es ist ein schönes Team. Und dann ab Samstag komplett auf sport1.de, dann von 14 bis 17 Uhr am Samstag live im TV. Ne? Julius, du weißt da besser Bescheid. Am Sonntag dann auch komplett gestreamt, beziehungsweise dann auch 2,5 Stunden, ne, das Finale. Und abends ja auch noch ein Magazin sogar, ne?
Ja, genau. Wir haben abends, also wir können jetzt nicht, wenn die Klappe gefallen ist, am Sonntag sagen, jetzt erstmal ein Gläschen Wein und dann später noch den Podcast. Da müssen wir überlegen, wie wir das Sonntag machen. Ich würde mal sagen, wir bleiben alle schön da, frühstücken am Montag, weil wir Sonntagabend tatsächlich ja ein Magazin letztendlich hoffentlich noch mit Siegerinterviews der deutschen Meister dann übertragen werden. Also spät, ich glaube 23 Uhr noch was. Aber finde ich letztendlich auch eine coole Berichterstattung, dass das nochmal in anderer Form zusammengefasst am Abend dann denjenigen anzubieten, die jetzt im TV schauen wollen und dann ein bisschen zusammengefasst, aber dann mit Live oder auf jeden Fall Live-Kommentar und Eindrücken dann der Teams. Das finde ich eine.
Das Schöne ist, Herr Wittke, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich auch noch angekündigt. Also ARD, ZDF werden auch noch was machen. Insofern, cool. Ich glaube, so viel ist noch nie berichtet worden von den deutschen Meisterschaften.
Finde ich richtig gut. Und übrigens diese Magazinlösung, die du gerade eben angedeutet hast, finde ich generell ganz spannend. Also natürlich, dass man das adaptiert, also dass man das eine Licht lässt, um das andere zu tun, dass man vielleicht irgendwo in Streams für die Hardcore-Fans, für die Nerds die Spiele in Gänze überträgt. Von mir ist auch gerne kommentiert. Aber dass es eben auch die Möglichkeit gibt, komprimiert so einen Beach-Tag nochmal aufzusaugen. Im besten Fall natürlich mit Interviewpartnern, die es tragen, mit guten Einschätzungen und so weiter und so fort. Finde ich echt mega gut und wäre für mich auf jeden Fall auch ein Modell der Zukunft.
Total. Ich find's gut, dass ihr im Stream dann quasi auch eine weibliche Komponente mit einbaut, weil ich finde die ganze Kommentatorenseite, jetzt auch was Alex mit seiner Crew gemacht hat, bei uns jetzt letztendlich auch, es ist sehr, sehr männlich dominiert. Also ich bin da immer gespannt drauf, wann es jetzt jemand auch mal von Frauenseite gibt, die Bock hat, sowas zu kommentieren und auch vielleicht letztendlich eine weibliche Sicht dort einfließen lassen kann. Also da bin ich echt gespannt, wie das letztendlich vom anderen Geschlecht wahrgenommen wird. Also vielleicht ist es ja, oder es ist mit Sicherheit so, dass wir Männer da ja aus unserer Sicht drauf schauen, aber eben auch beschränkt sind in der Wahrnehmung und wie nehmen gewisse Themen dann eben Frauen wahr, das finde ich spannend, das ist
letztendlich... Also das ist auch genau die Zielsetzung an der Stelle und vielleicht erwischen wir ja dabei eine Nachwuchsmoderatorin, die sich da als Talent sozusagen beweist und vielleicht ja sogar auch mittelfristig in die Rolle reinwachsen kann. Also ja, ne, die cool. Konkurrenz wird jetzt auf den Weg gebracht, Julius. Also zieh dich warm an.
Ja, immer her damit.
Ja, eine Frage habe ich hinten raus noch. Warte mal ganz kurz. Mein Block. Warum wird Kira...
Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Das ist eigentlich für mich so der Beginn dieser Einspieler, der irgendwie cool war, ne?
Absolut, ja. Warum wird eigentlich Kira nicht deutsche Meisterin?
Weil ich glaube, für sie das allerbeste und ein großer Erfolg ist, wenn sie verletzungsfrei auch dieses Turnier mit Freude angehen kann. Ich sehe sie da einfach noch nicht letztendlich auf diesem Niveau, weil da müsste sie jetzt auch aus ihrer Setzung heraus echt ein paar große Brocken aus dem Weg räumen und dass sie das alle Teams oder bei allen Teams schafft, das sehe ich noch zu früh. Aber ich hoffe einfach und freue mich, dass sie da letztendlich dieses Ticket gebucht hat und hoffentlich auch nach dem deutschen Meisterschaften sagen kann, ja, die deutsche Tour.
Jetzt ist an dieser Stelle mein Handy tatsächlich ausgegangen. Ja, vielen Dank, Julius. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr mit dabei. Mein Handy ist jetzt gerade ausgegangen, ist jetzt gerade leer gegangen. Also der Bluetooth-Kanal ist abgerissen.
Ich glaube, wir haben es auch. Insofern.
Wir haben es jetzt auch?
Ja, ich glaube, wir haben alles zu Timnow gesagt. Die Vorfreude wächst. Ich finde, es kribbelt jetzt schon so richtig. Und
definitiv.
Ist ja nicht mehr lang. Noch ein paar Mal schlafen.
Ja, absolut. Also, wenn ihr noch mit dabei sein wollt, natürlich gerne mit Anregungen oder mit eurer Meinung, gerne natürlich auch über Shorts-Podcast, das ist unser Instagram-Profil und außerdem gibt es natürlich noch ganz viel auch zu bewerten, Anregungen zum Beispiel über Apple Podcast oder bei Spotify sind wir natürlich gerne abonnieren, gerne Anregungen und gerne lasst uns doch gemeinsam ein wirklich großartiges Beachvolleyball-Event zelebrieren, denn gemeinsam sind wir stark. Guck mal hier, ja, guck mal, jetzt bricht hier alles. Ein Hoch auf uns auf dieses Leben. Ich freue mich auf ganz viel Wiedersehen und ich freue mich auf euch alle da draußen, auf jeden Einzelnen, den ich da begrüßen kann und der, den man mal wieder vielleicht so eine kleine Faust oder so einen Ellbogen geben kann. Vielen Dank für die Strandpunkte von und mit David Klemperer. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich irgendwo in Köln so ein Rumpelstilzchen mit hochrotem Kopf auf dem Boden. Jetzt haben die mich hier einfach so abgewürgt. Das gibt's ja gar nicht.
Ja, Julius, tut uns leid nochmal, aber du kommst nächste Woche wieder zu Wort, ganz versprochen.
Also, Julius, warte mal ganz kurz. Nein, okay, lassen wir das. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis nach Timmendorfer Strand. Auf schöne deutsche Meisterschaften. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.